Hallo ihr Lieben, hier spricht Nicole mit dem Podcast Lebenswert. Ich bin heute Abend hier zusammen mit dem TBC, dem Michi, dem Georg und dem Flo. Und ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmt für mich. Ich habe euch bei der Vorpremiere in Bammes gesehen und anderthalb Stunden dauerhaft gelacht. Das ist gut für meine Psychohygiene, da habe ich keine Angst, da habe ich kein Adrenalin, keine Opiate, es geht mir gut. Und ich freue mich, dass ihr heute mit mir sprecht. Und meine erste Frage, stellt euch doch mal kurz meinem Publikum vor, wer ihr eigentlich seid.
Ja, hallo, liebes Publikum.
Hallo.
Wir sind das totale Bamberger Kabarett. Erstaunt und fasziniert, dass wir jetzt mal in einem Podcast mitmachen dürfen und schauen gern hier mal über die Grenzen unseres Bühnenrandes hinaus, was eigentlich mit Lachen alles so im Menschen passieren kann.
Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Toll, ich bin der Micha übrigens, hallo.
Ja, und ich bin Georg und bin ganz fasziniert darüber, was der Florian, wie er das aus dem Hut zaubert, das ist großartig.
Wenn er auch so auf der Bühne sprechen würde, mein Gott, wäre das toll.
Ja, das macht er doch. Ja.
Das ist jetzt, glaube ich, auch das Letzte, was ich sage, wenn mir das gelungen ist, besser kann es nicht mehr werden.
Nee, das ist wirklich schön.
Was bringt euch zum Lachen, euch selber persönlich, was findet ihr richtig witzig? Ist es Mr. Bean, ist es die Biene Maya? Worüber könnt ihr stundenlang lachen, wenn ihr für euch seid?
Also bei mir tatsächlich, ich mag total Slapstick, alten Slapstick oder alte Screwball-Komödien, 50er, 60er Jahre, Doris Day, Rock Hudson. Das finde ich nach wie vor ganz toll und da lache ich mich schlapp.
Okay.
Ja.
Georg?
Bin ich mit dabei, würde ich erstmal sagen.
Ja, ich kann das gar nicht so sagen. Ich bin da fast ein bisschen ratlos. Also es gibt Filme, die mir sehr gut gefallen, die sind aber meist tragikomisch. Also mir fällt zum Beispiel ein der Film Little Miss Sunshine. Ein wunderbarer amerikanischer Film von vor ungefähr 10 Jahren. Und so also mittelmäßige Komödie. Und ich sitze im Kino und lache mich weg. Und manche Leute sind ganz erschüttert davon. Okay. Und ich finde den, also gerade weil er, wenn es so ein bisschen, also nicht so Screwball-mäßig ist, sondern so ein bisschen tiefer geht und auch eine psychologische Tiefe hat oder so, ein bisschen Tragik da drin ist, da kann ich sehr lachen.
Ja. Damit haben wir geklärt, ich bin der Oberflächliche von
und ich bin so die.
Ja, der Georg ist ja auch der Bücherschreiber.
Er schreibt Bücher, ja, genau.
Ist der Einzige, der schreiben kann von uns.
Ja, zumindest zusammenhängende Sätze.
Ja. Du führst Regie, ne?
Auch, ja.
Also auch noch ein Nebenjob, neben dem Bücherschreiben, ja. Du bist der Regisseur und du hast noch eine eigene Comedy, oder?
Ich habe ein eigenes Soloprogramm, aber ich glaube, Regie führen wir alle drei bei Künstlern, bei befreundeten Künstlern.
Ja.
Ja, und so hat jeder seins, was er noch neben TBC macht. Ich sitze auch gerne mal im Tonstudio und spreche irgendwelche Sachen ein, aber heute zum Beispiel den Podcast.
Mit solchen Gerätchen, okay. Genau. Und du bist auch bei der Komödie in Fürth, habe ich gesehen.
Na, ich bin nicht bei der Komödie, ich habe halt öfter in dem Haus was gemacht, ab und zu früher mit dem Martin Rassau, Genau, das hat sich jetzt nicht mehr ergeben, weil ich jetzt natürlich mit TBC unterwegs bin und mein Leben verbringe und da auch ganz, ganz viel zu lachen habe.
Okay. Oh. Es gibt ja viele so Flow-Momente auch im Leben von Künstlern. Was ist für euch der Flow auf der Bühne? Was ist Balsam für die Seele? Was sollen die Zuschauer machen, damit ihr merkt, die empfinden extreme Freude?
Also ausziehen hilft, habe ich festgestellt. Also als Komiker ist, glaube ich, die Antwort darauf sehr einfach, dass man einfach die Leute hört, wie sie lachen oder wenn man in schmunzelnde Gesichter blickt. Das, glaube ich, ist das, was den Flow irgendwie auch macht, wenn man den Eindruck hat, die können mit einem lachen, die sind irgendwie auf derselben Wellenlänge.
Mhm. Sieht man die überhaupt in dem Licht dann so, die Gesichter?
Meistens die ersten paar Reihen, auf alle Fälle. Mhm. Es gibt Theater, da sieht man mehr, es gibt Theater, da sieht man weniger. Aber so die ersten Reihen.
Ja, und das ist auch gar nicht so wichtig. Also es ist schon das Hören. Du hörst die. Je mehr lachende Geräusche die machen, desto besser. Ich habe ja eben ein paar Bücher geschrieben. Eins davon ist nicht sehr lustig. Es ist ein trauriges Buch. Mhm. Und da habe ich auch ein paar Lesungen gemacht. Und für mich als Komödiant war das ganz schwer auszuhalten, wenn die Leute 20 Minuten... kein einziges Geräusch machen und nachher sagen, was eine tolle Lesung und ich denke, ich habe ja gar nichts gehört von euch. Mhm. Also es war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil bei der Comedy willst du Geräusche hören, willst du sie hören.
Das denke ich mir häufiger, wenn ich so Goethe-Stücke auf der Bühne sehe oder so. Ich denke, die gehen 2,5-3 Stunden und du weißt nie als Schauspieler eigentlich, was da unten wirklich abgeht. Also sind die Leute noch bei dir oder denken die, ach Mensch, Mist, ich muss ja mal wieder die Winterreifen aufziehen lassen.
Ja genau, bei uns weißt du halt, wenn sie nicht lachen, dann finden sie es wahrscheinlich nicht so komisch, was Gott sei Dank sehr, sehr selten vorkommt. Ich finde dieser Flow-Moment, es gibt ja so Auftritte, das stimmt einfach alles. Mhm. Also gehst du raus, du fängst an und du merkst, das Publikum ist da, ist bei dir, das ist eine Energie und das schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Mhm. Also die geben dir Energie, du gibst dem Publikum Energie und dann wird es ein großartiger Abend.
Dann reitest du die Welle.
Genau.
Okay. Ist es dann auch immer der Applaus, der kommt, der das Ganze noch hochpusht?
Ja.
Der ist schon auch wichtig, also der Szenenablauf,
ja,
oder?
Doch. Ja.
Also für mich persönlich jetzt schon.
Mhm. Ja? Ja. Aber da wir so pointenorientiert auch arbeiten beim Schreiben, würde ich sagen, es ist halt hauptsächlich wichtig, dass man merkt, die lachen, die Pointe hat funktioniert, mhm, oder so. Also und je mehr die dann lachen, desto lockerer wirst du und dann steigst du aus dem normalen Text und all diese Geschichten passieren dann je leichter, je mehr die Leute lachen. Aber Flow würde ich vielleicht auch noch sagen, ich finde fast noch befriedigender ist manchmal beim Machen. Also so Comedy machen ist manchmal ziemlich schwere Arbeit.
Oh ja.
Und bei weitem nicht so lustig, wie sich das viele vorstellen. Aber es gibt manchmal so Momente, wo man beim Kreieren so in so einen Flow kommt, wo ich nachher sage, wow, wo kam das denn jetzt her? Wo plötzlich in der Zusammenarbeit, gerade wenn wir zu dritt arbeiten oder so, plötzlich irgendwie so Steine ineinander fallen und plötzlich was draus wird, wo man vor 10 Minuten vorher noch gar nicht gesehen hat, wo das hergekommen ist. Und wo ich manchmal sage, war da noch jemand oder so? Also so ein bisschen sowas. Das finde ich noch sehr befriedigend. Da denke ich immer, manchmal ist man da in so einem Flow.
Das stimmt, ja.
Absolut. Jeder von euch dreien hat ja auch so seine Stärken und seine Instrumente. Ist das bewusst? Also ich habe das so wahrgenommen als Zuschauer, dass jeder so ein bestimmtes Element hat, in dem er besonders gut zu Hause ist. Georg zum Beispiel kann für mich wahnsinnig schnell sprechen.
Ja, das habe ich ganz früh geübt. Also ich habe 4 Geschwister und da musst du ganz schnell reden, sonst kriegst du deine Message nicht.
Ja, ja. Finde ich spannend. Oder auch die Musikinstrumente. Jeder von euch spielt ja irgendein Instrument, wenn ich das richtig wahrgenommen habe.
Ja, aber das fällt also jetzt mit dem Schnellsprechen. Und jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Aber das habe ich vorher nicht so tatsächlich wahrgenommen.
Ja,
aber
du mir nie zuhörst. Ich kann ja reden.
Ja, ich verstehe nicht, weil er immer so schnell redet. Das ist das Problem.
Bei den Franken ist das echt schwer.
Tänzerische Elemente.
Oh nein, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich gerade laufen kann, ohne hinzufallen. Also ich denke, jeder von uns hat schon seine Stärken, die sehen wir aber, glaube ich, anders als das Publikum ein bisschen. Aber versuchen die, das ist jetzt ganz interessant.
Also der Michael zum Beispiel, der kann sehr gut essen. Zum Beispiel.
Ja, ich kann unglaublich gut essen. Also da macht mir keiner was vor, tatsächlich, ja. Ich kriege nie Applaus dafür, das ist immer das Problem. Aber
na, wir haben es noch nicht auf der Bühne ausprobiert. Na, aber
du, was ist deine Stärke?
Ja, sag's mir.
Ich finde, du bist sehr verwandlungsfähig in diesem Stück. Du bist derjenige, der am meisten Verwandlungskünstler ist.
Ich auch so habe ich es von außen gesehen. Der beste Schauspieler, würde ich auch so sehen. Ja.
Sehe ich eigentlich nicht so.
Verschiedene Rollen, bis hin zu Frauenrollen und allem möglichen, was dazu passiert. Du bist immer in einer völlig neuen Form auf der Bühne.
Aber ich finde, das machen wir alle drei. Also ich finde, da gibt sich das nicht viel.
Also übrigens, wenn dieser Podcast so weiterläuft, ne, wir haben bisher festgestellt, ich bin oberflächlich und kann gut essen. Können wir vielleicht ein großes Positives herausfinden über mich?
Jetzt kommt deine Chance.
Du singst. Ich finde, du singst am besten von uns allen dreien zum Beispiel. Ja. Also finde ich es tatsächlich.
Also bist sicher am musikfestesten und musikalischer Leiter oder
ich glaube, ne? Also ich glaube, mir geht es eigentlich eher so, dass, glaube ich, die unterschiedlichen Stärken oder die Unterschiede in den Talenten, die wir haben, eigentlich hinter der Bühne viel größere Auswirkungen haben für das, was auf der Bühne passiert. Weil zum Beispiel, wer von uns drei eine Frau spielt, das ist dann teilweise eher schon untergeordnet, zum Beispiel der Frage, wenn wir einen Sketch haben, wo wir alle drei auf der Bühne sind, im nächsten Sketch sind wir wieder alle drei auf der Bühne, dann ist immer die Frage, wer kann sich am schnellsten umziehen von dem Kostüm, das er davor anhatte. Und daraus resultieren dann manchmal eben Sachen wie, du musst die Frau machen, weil du bist in dem Sketch davor der Gärtner, du musst nur irgendwie ein Jackett ausziehen oder eine Hake weglegen.
Aber auch als Unterschied dazu, wenn ihr beide zum Beispiel Sachen vorbereitet oder Sketche schreibt, ihr habt, glaube ich, am Anfang noch nicht im Kopf, wer wen spielt. Bei mir ist es immer schon so, wenn ich eine Nummer schreibe, ich sehe immer den oder diejenigen schon genau davor. Deswegen bestehe ich dann auch immer so drauf, dass ich sage, du spielst bitte den Sohn in der Klima, weißt du, in den Klimaspektrum mit der Stimme, weil ich das vorher schon im Kopf habe und deswegen auch so schreibe. Ja. Ich glaube, ich würde es anders schreiben, wenn ich sage, zum Beispiel, der Georg würde den Sohn spielen oder so. Also
ich traue es mich jetzt nicht zu sagen, aber wenn ich Sketche schreibe, in denen irgendjemand viel isst oder dick ist oder oberflächlich ist.
Vielen Dank. Gibt es für jeden Sketch eine schriftliche Vorbereitung?
Ui, aber was für eine?
Okay. Mit Regieanweisung, mit allem drum und dran.
Eine Regieanweisung, die haben wir ja, also da sind wir alle so erfahren, glaube ich, und das kommt durchs Proben auch nochmal raus, aber ja, und wir haben eigentlich, man kann sagen, stimmt das so im Schnitt, glaube ich, dass jede Nummer 4 Versionen durchläuft, bis sie so weit ist, dass wir sagen, wir proben sie.
Wenn es reicht.
Also mindestens 4 Versionen.
Ja.
Und da gibt es auch oft mal...
Es bleibt fast nie jetzt irgendwie eine Nummer so wie in der ersten Version vorgeschlagen. Und das ist gut so, da kommt oft so viel dazu oder es sind ja auch oft Fragmente, dass einer mit einer Version ankommt, die ist eine halbe Seite oder eine Seite lang und sagt, also das fand ich total witzig, fand den Anfang total gut, dann weiß ich nicht mehr weiter. Und dann
Ergänzt ihr euch?
Ergänzt sich das. Und das sind auch diese Momente, wo ich sage, da kommt manchmal so ein Flow, wo man dann einfach mal geile Idee.
Und ich glaube, dass da eben auch die Stärken oder die,
ja,
dass wir uns da komplettieren auf eine gewisse Art und Weise. Ja, weil eben jeder doch eine andere Ecke von Komik auch besser bedient oder irgendwie in eine andere Ecke reinschaut.
Jeder von uns sagt ja immer, die anderen beiden haben keinen Humor, weil da doch so ähnlich wie uns dann doch oft sind auf der Bühne, was den Humor mit manchmal so, so unterschiedliche Ansichten, wo man sagt, das kann doch nicht, wie kannst du das lustig finden? Das ist nicht lustig. Natürlich ist lustig, du hast keinen Humor. Also das ist.
Und dann kommt immer der Satz, die Wahrheit liegt auf dem Platz, der alte Fußballspruch. Und es ist dann eben oft so, dass wir sagen, ja gut, dann probieren wir es aus und schauen. Und wenn dann die Zuschauer ganz still sind, dann wissen wir,
war nicht
lustig. Genau.
Ihr benutzt durch Zufall oder vielleicht auch durch bewusste Wahrnehmung psychologische Techniken. Seid ihr euch dessen bewusst oder macht ihr das
unbewusst? Ja, sicher, wir waren ja auf der Kabarett-Uni und haben da alle sehr gute Noten in Psychologie gekriegt. Also
ich meine sowas wie Provocatio, Reframing, so diese ganzen Techniken.
Ja, sicher, das ist uns ja alles geläufig. Ja,
natürlich, schon, ne? Also das machen wir voll mit Absicht, um auch die Zuschauer zu beeinflussen, zu motivieren, aber auch um sie zu manipulieren. Keine Ahnung, von was du erzählst, aber es ist, wenn wir das so machen, ist es total
tatsächlich da. Ja. Es ist tatsächlich da und es ist unbeinhalb hier die vernünftigen Jobs geschmissen und wie kam es dazu?
Dazu möchte ich zunächst mal festhalten, dass Kabarettist ein sehr vernünftiger Job ist.
Mein Vater hätte das anders gesehen. Ich wollte Tänzerin werden und er hat gesagt, ist nicht.
Ich wollte auch Tänzerin werden, da hat mein Vater auch gesagt, nee,
bitte nicht. Es gab ja mal sowas Grundsolides bei jedem von euch, bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube,
bei dir nicht. Warst du mal sowas
ganz? Ich habe studiert, aber...
Ja, eben.
Ich musste es nicht zum Äußersten treiben. Nein, ich habe Lehramt studiert. Also ich glaube auch, dass Kabarettist nicht so weit weg ist. Zumindest was Sendungsbewusstsein angeht. Mir geht es schon auch darum... Also lustig sein ist schon das eine, aber es geht oft auch darum, den Leuten was mitzugeben. Passiert dann, glaube ich, wenn man dieses Sendungsbewusstsein mit Humor dann irgendwie paaren will, weil man einfach sagt, eine andere Form, Menschen was zu erzählen oder zu erklären oder Inhalte mit Leben zu füllen.
Ich bin gelernter Reiseverkehrskaufmann, habe das aber nie gemacht, dann viele Jahre danach im sozialen Bereich gearbeitet, habe immer Auftritte nebenbei gemacht und dann 2009... bin ich aufgewacht und sagte, so, wenn ich mich jetzt nicht selbstständig mache, dann beiße ich mir irgendwann in den Hintern und ja, dann habe ich es einfach gewagt und ich bereue es jeden Tag. Nein, Spaß, ich finde es super, dass ich das gemacht habe.
Weil es motivierte ja viele Leute auch dazu auszusteigen, was zu machen, was ihnen mehr Spaß macht als das, was sie gelernt haben und was sie tun. Das ist einer meiner Jobs, gerade bei Frauen.
Das war was ich tatsächlich, was gut vielleicht auch dazu passt. Ich wollte es schon immer, ich wollte immer schon auf der Bühne stehen, ich wollte immer schon was vor den Leuten machen, ich wollte die Leute immer zum Lachen bringen, schon als Kind. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich's.
Warst du in der Klasse auch der Klassenkasper?
Aber ganz bestimmt. Und die Lehrer, die mir damals Verweise und Mitteilungen gegeben haben, die kommen heute und zahlen Eintritt, weil ich später genug tue.
Sehr schön, das ist ja wunderbar.
Ja, ich habe eine längere Geschichte, weil es verschiedene Berufe.
Wir haben noch zwei,
ich habe alles Mögliche gemacht, aber immer fertig gemacht. Ich habe Abitur gemacht, dann habe ich Schlosser gelernt, habe als Schlosser gearbeitet, dann habe ich Ingenieur studiert und habe als Ingenieur gearbeitet. Und habe aber auch immer, ich habe eigentlich immer nur gedacht, ich könnte das machen, habe es aber nie irgendwie hingekriegt, habe zwischendurch dann auch eine Familie gegründet und so und das ist dann auseinandergeflogen und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe, Kabarett zu machen und irgendwann hat sich dann rausgestellt, dass es sogar professionell hinhaut und dann habe ich meinen Job im Verlag geschmissen und seitdem
mache ich das. Du bist ja auch der Gründer dieser
am längsten dabei,
kann man so sagen.
Ja, 1943.
Als ich das noch im Bayernradio gehört habe, vor Jahren, aus Coburg kommend, warst du schon dabei. Ihr noch nicht als Jugendliche. Also,
seit 88 ist er dabei. Ich habe TWC als Heranwachsender live gesehen mit dem Georg. Da war ich, glaube ich, so um die 15, 14, als ich TWC das erste Mal gesehen habe.
Da hatte ich gedacht, da muss man was machen.
Da muss man was machen. Eigentlich wollte ich Georg ersetzen, aber jetzt sind alle anderen weg. Halt dann dazu.
Sehr schön. Letzte Frage, ihr Lieben. Was macht ihr, wenn es euch mal nicht so gut geht? Das Leben ist ja nicht zu Guaschlecken. Es ist ja alles nicht
Aspirin,
toll.
Aspirin.
Und dann muss man trotzdem auf der Bühne stehen. Wir hatten es ja kürzlich erst. Da ist dann irgendwas Unvorhersehbares eingetreten. Und jetzt ist abends Vorstellung. Wie kriegt ihr euch reguliert? Man nennt es Selbstregulation in der Psychologie. Dass man sagt, okay, ich komme jetzt in ein gutes Setting. Ich schwinge mich ein auf den Abend. Und es klappt trotzdem irgendwie. Obwohl mir gar nicht zum Lachen und zum Spaß machen zumute ist.
Genauso
das wäre meine letzte Frage. Oder trinkt man da ein? Oder was macht man denn?
Man macht es einfach. Also wir haben genug Situationen innerhalb TWC gehabt, wo Leute, die keinen künstlerischen Beruf machen, das gar nicht so nachvollziehen können. Wie kannst du denn da noch auf der Bühne stehen und warum? Mhm. Und wir haben es eigentlich immer gemacht und es hilft, es reißt dich auch, wenn es dir scheiße geht, dann reißt dich für einige Stunden aus diesem Ding raus, weil du bist dann ganz präsent, du bist da auf der Bühne, Du musst auch funktionieren, du funktionierst aber auch und du hast tatsächlich auch Spaß in der Zeit. Das finde ich immer das, diese Erkenntnis, wo ich gesagt habe, auch wenn es mir danach wieder schlecht geht, wo ich gesagt habe, okay, aber für die paar Stunden.
Konzentration, zusammenreißen, in sich gehen und dann funktioniert es.
Genau.
Ja, würde ich auch so sehen. Und wir haben ja beide jetzt Todesfälle von uns nahestehenden Leuten erlebt. Und da ist es eher, für mich war das therapeutisch, auf der Bühne zu stehen. Und ansonsten denke ich, du darfst, glaube ich, irgendwie kriegst 2 Tage, wenn jemand, dein Ehepartner oder irgendwie da jemand aus der Familie stirbt, also kriegst du irgendwie 2 Tage Sonderurlaub und dann müssen alle anderen Leute auch wieder in die Arbeit gehen. Also insofern sind wir da gar nicht so besonders. Und da finde ich eigentlich, ist das auf der Bühne stehen wesentlich leichter, als vielleicht im Büro zu sitzen und irgendwelche Zahlenkolonnen in den Computer zu tippen. Da käme ich wahrscheinlich viel mehr, viel schneller drüber rein, als eben auf der Bühne zu sehen und eben diese Energie der Leute zu spüren. Und in diesen 2 Stunden, genau wie der Michael das sagt, ist man in einer anderen Welt. Und das hat so ein bisschen was von einem Eskapismus, aber es ist sehr angenehm, finde ich.
Du beschreibst es ja auch in deinem Buch. Ja, ich habe das schon gesehen, wie deine Frau ganz schlecht war und du musstest auf die Bühne und hast gesagt, ich gehe da jetzt und es ist gut. Und ich gehe da drauf.
Genau.
Also, das hat mich sehr berührt übrigens.
Ja, danke. Ja, aber eine Technik wüsste ich da nicht. Also ich glaube, das gibt kein, jetzt bereite ich mich da so und so drauf vor oder irgendwie so. Das ist
auch keine Meditation, was manche Leute machen oder so ein Schnickschnack, oder?
Nee. Tatsächlich gilt der Spruch, finde ich, the show must go on. Mhm. Weil man muss immer auch sehen, also mir ging es auch so, dass ich gesagt habe, okay, was ist, wenn ich nicht auftrete? Die Leute haben Eintritt bezahlt, die freuen sich auf den Abend, meine Kollegen verdienen nichts, wenn ich nicht auftrete, der Veranstalter verdient nichts.
Muss du verdienst nichts?
Ich verdiene nichts, ja, das
und
auch.
Und vielleicht noch eine schlechte Presse oder was auch immer.
Oder irgendwas immer. Und also das sind lauter so Gründe, Zahnreisen, die dann nochmal zusätzlich sagen, nee, ich trete auf.
Krone richten, aufstehen.
So sieht's aus.
Und ansonsten würde ich noch sagen, viel Bewegung. Ich bin ja jemand, der auch viel rausgeht. Ich muss radeln oder wandern oder klettern und Michael...
Und essen, leckeres essen. Zeug essen.
Ich, ja, aber ich, das ist ja genau das, dann kann ich das auch, dann habe ich auch Spaß
oder
daran.
Oder in Musikshows gehen, zur weihnachtlichen
Zeit. Ja, das ist genau, da haben wir uns...
Swing machen.
Da haben wir uns zufällig getroffen, aber das war... Das hilft auch, Musik hilft mir immer, tatsächlich.
Okay.
In jegliche Richtung kann mich Musik ziehen.
Na gut, ich danke euch recht herzlich.
Gern geschehen.
Ja, machen wir. Einen ganz tollen Auftritt heute.
Dankeschön, tschüss.
Vielen Dank. Tschüss, liebe Hörer, noch einen schönen Tag.